Hallo, mein Name ist Fabiano und ich darf euch zu einer neuen Plattform hier bei Radio Free FM begrüßen. Ägypten 2011. Man hat Bilder im Kopf. Tahrir Square, Militär, Demonstrationen, Gewalt. Mein heutiger Gast hat auf das Land am Nil einen ganz anderen Blick geworfen. Zu Gast hier bei uns im Studio ist Gabriele Schlüpf. Sie ist die Fotografin der aktuellen Ausstellung Fragmente eines Umbruchs in der VH Ulm. Hallo Gabriele, grüß dich.
Hallo.
Zwei Fragen zum Einstieg. Mit welchen Bildern bist du nach Ägypten gegangen? Waren es die Pyramiden?
Ja, natürlich waren es die Pyramiden. Das war das klassische Bild, das man in der Schule entwickelt. Es sind Pyramiden, es sind Pharaonen, es sind Palmen, es sind Kamele und auch das, was man aus Reisekatalogen kennt, dieses wahnsinnig türkisblaue Meer mit Korallenbänken, das aber nicht blaues, sondern rotes Meer heißt. Das waren schon tatsächlich die Bilder, die ich im Kopf hatte, bevor ich dorthin gefahren bin, für längere Zeit.
Denn Ägypten 2011, das ist ein Wendejahr in der Geschichte dieses Landes. Gabriele, du bist eigentlich Grafikerin, keine Revolutionstouristin. Wie kommt man dazu, gerade zu dieser Zeit nach Ägypten zu gehen?
Ja, ich bin ja nicht gerade zu dieser Zeit nach Ägypten gegangen, sondern ich bin kurz vorher nach Ägypten gegangen und ich bin dorthin gefahren, weil ich eigentlich 3 Monate des Winters Deutschland verlassen wollte und in wärmeren Gefilden überwintern wollte. Und während ich dort war, passierte dann die Revolution und ich bin einfach dort geblieben und habe mir das angeschaut und habe Fotos gemacht, habe mit Leuten gesprochen. Insofern bin ich weder eine Revolutionstouristin, weil ich vorher schon dort war, noch bin ich ein Kriegsberichterstatter. Ich bin also nicht deswegen dorthin gefahren, sondern ich war dort und es ist mir passiert.
Die Revolution ist zu dir gekommen und du hast das Ganze dann auch jetzt in Fotografien aufgearbeitet. In der Ausstellung Fragmente eines Umbruchs. Ich möchte aber in der kommenden Stunde von dir noch ein bisschen mehr wissen, außer die Fotografien. Was hast du dort erlebt? Was nimmt man mit aus einem Land, aus solch einer Zeit, aus solch einem Umbruch? Wen hast du kennengelernt und wie geht es vielleicht weiter, deiner Meinung nach, in diesem Land? Aber du hast auch ein bisschen Musik heute ausgewählt. Die Titel, die wir heute spielen in der Plattform, sind von dir ausgewählt. Was spielen wir als erstes?
Ja, ich würde gerne mit Nina Simone beginnen und dem Titel Feeling Good, weil das ganz gut beschreibt, was mit einem passiert, wenn man findet, dass dieser Tag ein neuer Tag ist und nicht nur ein neuer Tag, sondern irgendwie auch der Beginn einer neuen Zeitrechnung. Free
FM. Hier die Plattform auf Radio Free FM. Heute geht's um das Umbruchsjahr 2011 in Ägypten und um eine Ausstellung, die gerade in der VH Ulm zu sehen ist. Bei mir zu Gast Gabriele Schlüpf. Gabriele, du bist dort runtergegangen, wolltest eigentlich arbeiten. Bist du viel zum Arbeiten gekommen oder waren die 5 Monate dort so aufregend?
Als ich angekommen bin, hatte ich tatsächlich 2 Aufträge, die dringend bearbeitet werden mussten. Und da war das mit der Revolution für mich persönlich auch noch nicht so spürbar. Und ich habe ganz tapfer an meinem Laptop gesessen und habe gearbeitet. Als das dann aber alles losging, rund um den 25. Januar, muss ich ehrlich sagen, habe ich das zur Seite gelegt und war tatsächlich auch den ganzen Tag mehr oder weniger damit beschäftigt, zu gucken, wie ist die Lebensrealität und mich mit dieser Revolution, die stattgefunden hat, auseinanderzusetzen. Denn selbst wenn man nicht direkt auf dem Tahrir stand, war es doch so, dass sich der Alltag komplett verändert hat. Man ist rumgerannt und hat geguckt, wo bekomme ich noch was zu essen, welche Geschäfte werden noch beliefert, habe ich genug Bargeld oder ist es gut, wenn ich jetzt losziehe und versuche, einen Bankautomaten zu plündern und so viel Geld abzuheben, wie überhaupt nur möglich ist an einem Tag und das dann irgendwo zu bunkern, weil ganz klar, wenn keine Werttransporte fahren, ist der Bankomat irgendwann leer und dann bedeutet das, du hast kein Bargeld mehr. Und mit diesen alltäglichen Dingen habe ich mich beschäftigt und auch damit beschäftigt, rauszufinden, wie geht diese Entwicklung weiter und was passiert in Kairo und inwiefern, mal abgesehen von den Lebensmittelengpässen und sowas, ist die Region betroffen, in der ich mich befinde. Es war ja dann auch so, dass es kaum Nachrichten gab und ich arabisches Fernsehen gucken musste und nichts verstanden habe und Gott sei Dank libysche Nachbarn hatte, die wohnten in der Nachbarwohnung und mit denen habe ich Fernsehen geguckt und die haben mir übersetzt, sonst wäre ich ein bisschen aufgeschmissen gewesen.
Gabriele, lass uns nochmal kurz für unsere Zuhörer festmachen, wann bist du nach Ägypten geflogen?
Also die Fakten. Ich bin am 12. Dezember nach Ägypten geflogen und habe dort dann nicht direkt in Kairo gelebt, sondern ganz klassisch in der kleinen Stadt am Roten Meer. El Guna heißt die Stadt, liegt ungefähr 30 Kilometer nördlich von Hurghada und hatte eigentlich geplant, wegen Überwintern und aufgrund der klimatischen Verhältnisse in Deutschland ungefähr 3 Monate zu bleiben, hatte aber nach 3 Monaten das Gefühl, dass ich unbedingt noch länger bleiben muss, weil ich gerne die Entwicklung weiter verfolgen möchte und auch die Menschen, die ich dort getroffen habe, weiter begleiten möchte und diese Zeit noch ein bisschen erleben möchte, weil das schon eine einmalige Erfahrung in meinem Leben ist und wahrscheinlich auch bleiben wird in dieser Form und bin dann letztendlich 5 Monate geblieben.
5 Monate mit und unter Ägyptern oder hast du wie viele, ich würde mal sagen, aus dem Ausland kommenden in einer kleinen Enklave gelebt?
Ja, ich habe schon in einer kleinen Enklave gelebt. Ich habe in einer ganz besonderen kleinen Enklave gelebt, eben dieses El Guna. Das ist eine Stadt, die zwar ägyptisches Territorium, Staatsgebiet ist, aber auch Privatbesitz und einem sehr reichen Ägypter gehört. Das heißt, dort gelten die ägyptischen Gesetze nur bedingt und es gelten nochmal ein wenig andere Gesetze, weil in dieser Stadt leben 10.000 Leute fest und ungefähr die Hälfte davon sind Ausländer aus aller Herren Länder. Und das bringt natürlich eine andere Umgangsform mit sich und dieses Staat. Das starke Reglement, das während der Diktatur in Ägypten herrschte und auch im Moment immer noch herrscht in Großteilen des Landes, das ist in Kairo ein bisschen außer Kraft gesetzt und es ist in diesem El Guna, weil Privatbesitz ein bisschen außer Kraft gesetzt, das galt da eben nicht und man konnte sich da relativ frei bewegen und kann das auch immer noch. Es gibt aber wahnsinnig viele Ausländer, die in Ägypten leben, in kleinen Oasen, Hotels aufgebaut haben und in Kairo leben und in diesen mehr oder weniger touristischen Gebieten leben. Und ich bin nicht die Einzige, die diese Revolution auf diese Art und Weise erlebt habe. Ich habe auch jetzt im Nachhinein noch mehrere Geschichten gehört von anderen Ausländern, die auch geblieben sind in dieser Zeit. Und wir hatten ja alle die Möglichkeit zu gehen. Und viele wurden auch von ihren Regierungen aufgefordert. Kam nachts um 4 der Anruf, morgen früh um 9 geht das letzte Flugzeug. Wir fliegen alle aus. Du hast am Flughafen zu sein. Und wenn du nicht kommst, das ist deine eigene Entscheidung, dann bist du auch ganz auf dich gestellt. Und wenn man dann in diesem Land sitzt und man sieht im Fernsehen, was in Kairo passiert und man bekommt mit, dass die Ägypter nachts nicht schlafen, weil sie ihr Hab und Gut und ihre Familien beschützen und auch das Städtchen, in dem ich war, wurde von dem Besitzer geschützt. Die haben in der ersten schlimmen Zeit, wo man nicht wusste, was los ist, Menschenketten um die Stadt gebildet und mit Baumaschinen die Zugänge dicht gemacht, damit keiner kommen und plündern kann und wir doch relativ sicher waren. Es gab auch einen Plan B, wie man uns alle mit Schiffen außer Landes schafft, wenn das jetzt wirklich alles komplett eskaliert. Und alle Leute, die noch einen anderen Pass hatten als einen ägyptischen, haben sich natürlich überlegt, bleibe ich oder verlasse ich das Land? Viele von den ausländischen Geschäftsleuten haben ihre Familien nach Hause geschickt und sind selber geblieben, um auch auf ihr Business aufzupassen. Und wir sind alle rumgerannt die ganze Zeit und haben in unserem Kopf Should I stay or should I go gesungen, ganz klar.
Wie die ersten Eindrücke von dir waren, als dann klar wird, es wird etwas passieren in Ägypten, was ich vermute mal so nach 2-3 Wochen der Fall war, am 25. Januar letzten Jahres gingen die Proteste los, das möchte ich gleich von dir erfahren, Should I stay or should I go? Passend ein musikalischer Titel jetzt dazu, oder?
Ja, yeah. If I stay, it will be trouble. If I leave, it will be double. Free
FM. Ihr hört Radio Free FM. Es geht um das Jahr 2011 und besonders um das Jahr 2011 in Ägypten. Das Land, in dem das ein Wendepunkt für das Land und für die Bevölkerung dort war und immer noch ist. Gabriele, du warst während dieser Zeit dort unten. Am 25. Januar 2011 begannen die Proteste auf dem Tahrir Square. Wie hat man das am Anfang aufgenommen? War das etwas, was weit entfernt von der eigenen Realität war, oder hat man dann doch sehr schnell realisiert, das wird mich jetzt auch direkt persönlich betreffen?
Sobald ich davon wusste, muss ich der Ehrlichkeit halber sagen, war mir total klar, dass es mich betreffen wird. Ich kann vielleicht kurz erzählen, was ich am 25. Januar getan habe. Meine Mutter war zu Besuch und wir haben eine ganz klassisch touristische Nilkreuzfahrt gemacht und waren auf einem Nilkreuzfahrtschiff. Wir haben am 25. Januar Tempel besichtigt und sind von Touristenführern von A nach B im Bus gekarrt worden und wieder zurück auf das Kreuzfahrtschiff. Und niemand hat uns gesagt, was in Kairo passiert. Ich hatte damals schon ein ägyptisches Handy und habe sehr wohl mitbekommen, dass ich nicht telefonieren kann, dass ich keine SMS schreiben kann. Und es waren noch 2, 3 andere Menschen, Touristen unter 60 auf diesem Kreuzfahrtschiff. Und einer hat versucht, auf Facebook zu gehen und das ging auch nicht. Und dann war uns klar, zusammen mit den besorgten Gesichtern der Reiseleiter, dass hier irgendwas überhaupt nicht stimmt. Und ich hatte auch in den Wochen vorher eben schon mitbekommen, dass eine sehr, sehr angespannte Stimmung im Land ist und dass Demonstrationen geplant sind und das nicht so ganz, und natürlich wusste man von Tunesien und dass nicht so ganz klar ist, in welche Richtung das geht. Aber am 25. selber hat uns keiner was gesagt. Es war aber tatsächlich so, dass die Reiseleiter sehr besorgt waren an dem Tag. Sie waren sehr gereizt an dem Tag. Sie haben die ganze Zeit telefoniert an dem Tag. Sie haben uns in diesen Tempeln abgeliefert und sind verschwunden an dem Tag. Und auch abends war es dann so, als wir beim Abendessen saßen, war das ganze Schiff, das komplette Personal für 4 Stunden verschwunden. Es gibt auf so einem Nilkreuzfahrtschiff auch Läden, die standen alle offen und es war keiner da. 4 Stunden lang waren alle weg. Zusammen mit dem Wissen, dass mein Handy nicht funktioniert und Facebook nicht funktioniert, habe ich angefangen, mir Sorgen zu machen und habe mich erkundigt und habe dann auch erfahren, was auf dem Tahrir los ist. Aber den Touristen hat keiner was gesagt. Und die meisten davon hatten auch Rückreise am nächsten Tag und die wurden in den Bus gesetzt, zum Flughafen gefahren und haben tatsächlich erst in Deutschland aus den Medien erfahren, was eigentlich gerade in dem Land, wo sie zu Gast waren, passiert ist. Und das war ein irgendwie sehr kurioser Einstieg in diese Revolution. Und da kann man sehen, an dieser kleinen Geschichte, wie weit weg Kairo sein kann. Und man kann aber auch ganz deutlich sehen, wie die Informationspolitik des Regimes ist, weil natürlich diese Reiseleiter sehr darauf bedacht sind, dass nur gute Dinge über Ägypten erzählt werden. Und das ist ein bisschen wie in den meisten Diktaturen, die man bereist mit Reiseleiter. Da wird schon aufgepasst, was der Tourist erfährt und was er sieht und was nicht. Und das war was, was überhaupt nicht in das Bild passte und was sie auch nicht wollten, dass das touristisch jetzt erzählt wird, weil natürlich der Tourismus ein großer Wirtschaftszweig ist und es schon die Angst gab, dass die Touristen ausbleiben, wenn das politische Unruhen ist. Und genau das ist passiert.
Ja. Die Wochen danach, wie waren die für dich? Wo hast du deine Informationen herbekommen? Hat man sich dann mit anderen Leuten unterhalten? Hat man dann englisches Fernsehen geschaut? Wie hat es funktioniert?
Der Anfang war sehr schwierig. Ich kam dann ja auch von dieser Nilkreuzfahrt zurück und habe zu Hause in Elguna eben meine Mails gecheckt, war aber müde und dachte, ich beantworte die am nächsten Tag. Was ein Denkfehler von mir war, aber ich konnte ja auch nicht wissen, dass in der Nacht das Internet abgeschaltet wird für knapp 2 Wochen. Und ich gar keine Möglichkeit hatte, dann das mehr zu beantworten und auch keine Möglichkeit hatte, mir international, weil dieses weltweite Netz bietet einem einfach Zugang zu internationalen Meinungen. Das war total weg. Ich war auf die Fernsehsender angewiesen, die man in der Region empfangen kann. Nun war ich in diesem Privatstädtchen und in diesem Privatstädtchen gab es Satellitenempfang die ganze Zeit. Ich hatte also die Möglichkeit, auch ARD und ZDF und CNN und BBC zu gucken und habe das alles auch getan. Fakt ist aber ja auch, dass irgendwann alle das gleiche Live-Bild vom Tahrir gesendet haben und man darüber relativ wenig Informationen bekommen hat, die sich unterscheiden. Ich habe dann und auch nicht alle immer live gesendet haben. Die arabischen Sender, also Al Jazeera auf Arabisch und auf Englisch, hatte so die detaillierteste Information. Ich habe dann viel mit meinen libyschen Nachbarn Fernsehen geguckt, die hervorragend fließend Englisch und Französisch sprachen und eigentlich Immobilienmakler waren in Ägypten und auch nichts zu tun hatten. Und wir haben zusammen Fernsehen geguckt, wir haben zusammen gekocht, weil, wie gesagt, das Essen auch streckenweise knapp wurde. Und dann hat man zusammengeworfen und hat zusammen gekocht, hat zusammen Fernsehen geguckt, hat sich darüber unterhalten, wie das weitergehen kann. Die haben mir das Arabisch übersetzt. Als das losging mit Libyen, war das für die natürlich nochmal eins mehr, weil für sie das Land, in dem sie lebten, im Umbruch waren und ihre Heimat auch. Und sie gar nicht wussten, wo sie jetzt hin sollen und wie das mit ihren Familien weitergeht und wie das mit ihrem eigenen Leben weitergeht.
Hast du noch Kontakt zu ihnen?
Zu den libyschen Nachbarn habe ich relativ wenig Kontakt noch.
Aber hätte das sein können, wäre jetzt interessant, wo sind sie jetzt in Ägypten geblieben oder sind sie nach Libyen zurück?
Ich war Silvester ja wieder dort, die sind in Ägypten geblieben. Es war auch so, dass die tatsächlich dann, die Schwester des einen studierte auch in Alexandria und in Alexandria waren ja auch große Unruhen und relativ viel Gewalt. Und ich habe das von vielen Leuten mitgekriegt, die Familie in Kairo oder in Alexandria hatten, die haben alle ihre Familien oder viele haben versucht, ihre Familien quasi aus der Gefahrenzone rauszubringen und haben die nach El Ghouna geholt. Und ich hatte immer so das Gefühl, dass es eine Zeit gab, in der El Ghouna wahrscheinlich der sicherste Ort auf dem kompletten im kompletten nordafrikanischen Kulturraum war. Und es waren viele Leute in El Ghouna, die normalerweise in Kairo oder Alexandria leben und haben dort abgewartet, weil in der Zeit gab es auch relativ, also es wurde ja gestreikt auch über weite Strecken, also die normalen Fabriken, das stand alles still und was vielleicht viele auch nicht wissen ist, es gab keinen normalen Schulunterricht über, ich glaube bis Mitte März oder Ende März fand kein Schulunterricht statt und die Unis hatten geschlossen und diese Schwester zum Beispiel hat permanent versucht, ihre Prüfungsergebnisse zu erfahren von der Prüfung, die sie irgendwie am 20. Januar geschrieben hatte und davon hing ab, ob sie dieses Studium weiterführen kann oder nicht und bis Ende März
wusste sie einfach nichts.
Also das sind diese alltäglichen Dinge. Es gab kein normales Unileben in dieser Zeit und die Jugendlichen hatten dann natürlich dadurch Zeit zu sagen, okay, wir gehen auf den Tahrir. Und wir gehen demonstrieren. Ich habe aber auch auf meinen Reisen durch das Land viele Schüler gesehen, die wie Schüler das bei uns auch tun, dann in den alten Tempeln abgehangen sind und sich gegenseitig fotografiert haben und auch nicht so richtig wussten
was sie den ganzen Tag machen sollen.
Wohin jetzt, ja. Und natürlich all die Menschen, die in der Tourismusindustrie arbeiten normalerweise. Es war ja so, dass dann nicht nur die Leute zurückgerufen wurden, die dort lebten, sondern und ich zum Beispiel hatte mich auch vorher auf eine Liste eingetragen für im Ausland lebende Deutsche und war deswegen relativ ruhig, weil ich wusste, wenn es wirklich, wirklich gefährlich wird, dann wird das deutsche Außenministerium mich anrufen und wird auch zu mir sagen, morgen um 9 geht dein Flugzeug, bitte sei am Flughafen. Und da das nicht passiert ist und ich irgendwann, als das Internet wieder ging, auch eine Mail vom deutschen Botschafter erhalten habe, die alle bekommen haben, die in Ägypten leben und auf dieser Liste stehen, auf der stand, ich habe Durchhaltevermögen, ich bleibe hier, wir werden sehen, wie sich das entwickelt, das ist völlig unklar, habe ich gedacht, ich bleibe auch hier. Wenn der bleibt, bleibe ich auch.
Du hast dort viele, viele Fotografien gemacht, von denen einige jetzt in der Ausstellung in der VH zu sehen sind. Wann war für dich der Punkt erreicht, in dem du gesagt hast, das musst du jetzt auch dokumentieren und wie hat sich der Gedanke entwickelt, da vielleicht ein bisschen mehr draus zu machen?
Es war eigentlich sofort klar. Also als ich festgestellt habe, was da passiert, war für mich sofort klar, dass ich das dokumentieren muss, weil ich, wenn ich reise sehr gerne und viel, immer dokumentiere, was mir und wer mir auf diesen Reisen begegnet und welche kleinen Geschichten mir die Menschen und das Land erzählen. Und genau, also dasselbe habe ich in Ägypten auch getan. Ich hatte eigentlich schon vor der Revolution damit angefangen, das zu dokumentieren, was mir begegnet. Dass ich am Ende eine Geschichte über ein Volk erzählen will, werden wollen würde, das um seine Zukunft kämpft, das für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit kämpft in dem Land, in dem es lebt, für bessere Lebensverhältnisse. Das wusste ich natürlich nicht, als ich damit angefangen habe zu dokumentieren, wie es ist, für 5 oder am Anfang 3 Monate in einem arabischen Land zu leben als europäische Frau. Mir war nicht klar, in welche Richtung sich diese Geschichte entwickelt. Aber natürlich habe ich das mit Freuden aufgegriffen, weil für mich als deutsche, europäisch sozialisierte Frau Ideale wie Gleichheit, Brüderlichkeit und Freiheit ganz oben stehen und wir in Europa dank der Französischen Revolution uns schon eine ganze Weile damit auseinandersetzen, inwieweit das in der Gesellschaft als Ideal vorne herangetragen wird und inwieweit das auch lebbar ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das sehr schnell entschieden, dort zu bleiben. Eigentlich mit den ersten Fernsehbildern war mir klar, und als dann alle abgezogen wurden, dass ich das unmöglich finde, dass, weil ein Mann, nämlich der Herr Mubarak, der seines Zeichens Diktator dieses Landes, weil er nicht gehen will, verlassen aus Angst Zehntausende dieses Land. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein, es gehen Zehntausende, weil einer bleibt. Und es war in gewisser Weise am Anfang eine Trotzreaktion zu sagen, nee, ich gehe nicht. Und einer muss ja auch irgendwie da bleiben und sehen, was passiert. Weil ich schon das Gefühl hatte, wenn alle Ausländer das Land verlassen und auch, es war ja auch eine Zeit lang so, dass Journalisten große Probleme hatten, frei zu berichten. Wer kann da noch sehen, was die hier tatsächlich tun? Und inwieweit wird ansonsten nur staatliche Propaganda in die Welt verbreitet? Und so ein, ich bin ein kleines Licht, ich bin kein bekannter Journalist, aber ich stand daneben und ich habe es gesehen und ich kann einen Augenzeugenbericht und meinen Eindruck einfach jetzt wiedergeben, der sich von dem, was ansonsten berichtet wird, natürlich, weil ich woanders war, auch und meinen eigenen persönlichen Hintergrund und meinen eigenen Blick habe, von dem unterscheidet, was man sonst sieht. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass verschiedene Meinungen erzählt werden und verschiedene Blickwinkel auf dasselbe Geschehen erzählt werden, damit auch Leute, die nicht dabei waren, sich ihr eigenes Urteil bilden können.
Welchen Blick du auf Ägypten, auf Kairo, auf die Demonstrationen, aber auch das Leben außenrum hattest, das erfahren wir noch im Laufe der Plattform. Ich möchte gleich nochmal so ein bisschen wissen, was hast du dann in Kairo erlebt? Dort warst du einige Tage nach der Revolution. Das Gleiche dann gleich. Was haben wir als nächstes? Was hast du uns ausgewählt musikalisch?
Als nächsten Musiktitel würde ich euch gerne vorspielen von Tracy Chapman, Talking About a Revolution. Free
FM. Talking About the Revolution, das singt Tracy Chapman. Ich denke mal, reden ist sehr, sehr wichtig bei einer Revolution, Gabriele. Wie war das für dich? Mit wem hast du dich dort dann unterhalten? Waren es eher die Ausländer? Waren es Ägypter? Mit wem spricht man über eine Revolution, der man eigentlich als Europäerin nicht unbedingt direkt betroffen ist?
Doch, ich war direkt betroffen, das gleich vorneweg. Alle Menschen, die sich in diesem Land befunden haben, waren direkt betroffen von dieser Revolution. Und ich bin auch der Meinung, dass die Welt betroffen ist von dieser Revolution, weil es zum einen die Ägypter tatsächlich eine gesellschaftliche Veränderung anstreben und die Ägypter auch ein Vorbild sind. Das ägyptische Volk ist ein Vorbild für andere Nationen in dieser Region. Und insofern hätten die Ägypter sofort aufgegeben und sich einschüchtern lassen, weiß ich nicht, ob die Syrer auf die Straße gegangen wären und ob der Jemen so lange durchgehalten hätte. Es gibt sehr viel mehr Leute, die von dieser Revolution betroffen sind, als ihnen eigentlich klar ist. Es ist ja auch eine neue Form der Revolution. Das Internet spielt eine ganz große Rolle. Satellitenfernsehen, moderne Kommunikationsmöglichkeiten. Am Ende sind Regime und Wirtschaft heutzutage international. Und bei der ägyptischen Revolution sieht man das erste Mal, dass eine Gruppe von nicht, eine oppositionelle Gruppe, die keine Regierung oder keine legislative Gruppe ist, auch international sein kann und sich über das Internet vernetzen kann international. Insofern, ich bin betroffen. So ist das nicht. Aber ich habe immer gesagt, I'm inside Egypt, but I'm not part of it. Es ist nicht meine Revolution. Ich bin schon auf eine gewisse Weise ein außenstehender Beobachter. Das stimmt.
Du hast das Ganze beobachtet und hast dich aber auch dort mit Leuten zusammengetan. Du warst in Kairo unterwegs, du hast Ägypten nochmal mehrfach bereist, in verschiedene Orte gereist. War es dir wichtig, da auch so einen richtigen Eindruck von den Leuten vor Ort zu bekommen? Oder mit wem hat man dort gesprochen? Waren das dann die besser Ausgebildeten, die dann auch Englisch konnten? Sprichst du Arabisch?
Nein, leider nicht. Also ich spreche ein paar Brocken Arabisch. Das reicht, um nach dem Weg zu fragen und Brot zu kaufen. Aber für politische Diskussionen ist das bei weitem nicht genug. Mit dem Lesen hapert es, Schreiben ist schwierig. Insofern ist es natürlich schon so, dass ich mich mit diesen 80% Analphabeten, die es in Ägypten leider gibt, die weder lesen noch schreiben können, so gut wie gar nicht unterhalten konnte. Ich konnte nur beobachten, wie leben die und wie agieren die, wie verhalten sie sich mir gegenüber. Eine wirkliche Kommunikation war nicht möglich. Eben, ich kann kein Arabisch und zum anderen bin ich auch noch eine Frau. Und mit Frauen, die man nicht kennt, redet man auch nicht. Und das wäre da wahrscheinlich möglich gewesen, mich mit Frauen zu unterhalten oder die näher kennenzulernen. Aber es ist sehr schwierig, die zu treffen. Die befinden sich selten auf der Straße, die sind eher zu Hause. Also insofern hatte ich schon sowohl in Kairo wie auch in Luxor, wo ich war, und in El Gouna, Hurghada, in diesen touristischeren Gebieten eben Kontakt zu Mittelschicht und Upper Class oder Leuten, die vom Tourismus leben, weil die natürlich, weil ich mit denen kommunizieren kann, auf Englisch hauptsächlich, klar.
Du bist nach Kairo gegangen, aber wann?
Ich bin ungefähr Mitte März nach Kairo gegangen, als das dann wieder möglich war. Es war aber auch zu der Zeit noch wahnsinnig schwierig. Ich wollte eigentlich mit dem öffentlichen Überlandbus dahin fahren, habe ungefähr 3-4 Tage versucht, ein Ticket dafür zu kaufen. Das ging nicht. Die allgemeine Aussage war, diese Woche verkaufen wir keine Bustickets an Ausländer. Und einen Mietwagen bekommst du auch nicht und durch die Straßensperren werden sie dich sowieso nicht lassen. Und man muss dazu sagen, das war ja eine Zeit, in der im deutschen Fernsehen berichtet wurde, die Revolution ist vorbei, was natürlich totaler Unsinn ist. Sie ist auch heute noch nicht vorbei und damals gab es, und das waren Repressalien, ich glaube vor dem 25. Januar wäre es unter gewissen Umständen möglich gewesen, ein Busticket zu kaufen. Mietwagen, schwierig, aber Busticket wäre wahrscheinlich gegangen. Aber es war nicht möglich, es hieß, das Militär hat das verboten.
Und wie bist du dann nach Kairo gekommen?
Ja, ich habe gesagt, was mit nächster Woche? Und dann haben sie gesagt, da ist das auch verboten. Und die einzige Möglichkeit, dorthin zu kommen, war mit dem Flugzeug. Also nach Hurghada in einen innerägyptischen Inlandsflug nehmen und in Kairo wieder aussteigen und nichts von dem sehen, was zwischen Rotem Meer und Kairo passiert, wie die Lebensrealität der Leute ist. Ich hatte das Gefühl, ich soll das nicht sehen. Die wollen nicht, dass ich da im Bus durchfahre, sondern ja, ich fliege darüber und ich sehe nichts. Aber immerhin, ich habe es nach Kairo geschafft.
Warst dort 10 Tage. Was war dein erster Eindruck, beziehungsweise warst du vorher schon mal bereits in Kairo?
Nein, ich war noch nie in Kairo.
Dann ist das natürlich ein besonderes Erlebnis, gerade zu dieser Zeit dann hinzukommen. Aber man hat ja nicht so wirklich einen Vergleich. Was waren so deine ersten Eindrücke?
Ich habe nur einen Vergleich, weil ich natürlich Leute kennengelernt habe, die in Kairo aufgewachsen sind und die mir erzählt haben, dass Kairo eine großartige Stadt mit Nachtleben und viel Multikulti und sowas auch war. Alles natürlich ein bisschen underground und auch versteckt, weil ganz viel verboten ist von all dem. Und als ich nach Kairo kam, mein erster Eindruck war, oh mein Gott, wie viele Autos. Es gibt 2 U-Bahn-Linien, es leben 20 Millionen Leute in Kairo und es wird eigentlich alles per Auto bewerkstelligt. Es gibt 5-stockwerkige Straßen und eigentlich immer Stau. Das war mein allererster Eindruck von Kairo. Und der nächste Eindruck war, Kairo ist ein Universum für sich. Es gibt alles in Kairo, was man sich vorstellen kann und auch alles, was man sich nicht vorstellen kann. Jedes Viertel ist eigentlich eine Stadt für sich, funktioniert ein bisschen nach anderen Regeln, hat eine andere Architektur. Kairo ist wahnsinnig beeindruckend. Also es ist so eine Stadt, die ich auch unbedingt gerne nochmal bereisen möchte.
Du warst inzwischen schon mal da, da werden wir gleich noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Wie war es dann knapp ein Jahr später nochmal dort zu sein in Ägypten? Du warst insgesamt 10 Tage in Kairo. Warst du typisch touristisch unterwegs oder warst du dort, ich sag mal, etwas eigenständiger unterwegs? Weil du hast schon gesagt, als Tourist ist man dort eigentlich Repressionen ausgesetzt, sodass man sich nicht wirklich frei bewegen kann.
Ja, ich habe versucht zu entfleuchen und das hat in Kairo ganz gut geklappt. In 20 Millionen Leute, unter 20 Millionen Leuten kann man sich verstecken. Ich habe nicht die Angebote von Reiseleitern angenommen, die mir ein Hotel organisieren wollten, weil das so ein Touristenhotel gewesen wäre, wo man sich abmelden muss, wo die Leute mit einem mitschicken, weil sie behaupten, das wäre zu gefährlich und die dich dann auch nur dahin führen, wo du siehst, was du sehen sollst. Wir hatten, ich war mit einer Freundin zusammen da, ganz alleine habe ich mich dann doch nicht getraut. Wir hatten ein Hotel in Somalik. Das ist eine Insel im Nil, das ist das Botschaftsviertel und auch eine der besseren Gegenden, was in dem Fall ganz bewusst gewählt war, weil es relativ sicher dort ist. Und ich war in einer Zeit in Kairo, wo auch um 10 Sperrstunde war, wo diese Stadt, die normalerweise aus Hupen besteht und wahnsinnig laut ist, auch ganz ruhig wird nachts, weil man ab 80 in seinem Viertel aufhalten muss und ab 10 das Haus nicht mehr verlassen darf. Und dann ist das eben relativ sicher auf so einer Insel. Die haben dann bei der Ausgangssperre einfach alle Brücken dicht gemacht und du wusstest, dass nachts dich keiner überfällt und dir nichts tut. Deswegen waren wir dort und in diesem Hotel waren außer uns ansonsten hauptsächlich Flüchtlinge aus Libyen, die dort als Gastarbeiter, ich glaube, hauptsächlich in der Ölindustrie gearbeitet hatten und aufgrund der Ereignisse in Libyen jetzt auf dem Weg nach Hause waren, nach Pakistan, nach Europa, wohin auch immer und in Kairo Zwischenstationen machten und auf ihre Flüge gewartet haben. Und wir konnten uns recht frei bewegen. Wir sind nicht gefragt worden morgens, wo wir hingehen. Es wurde uns kein Reiseleiter aufgedrängt. Und wir sind dann einfach mehr oder weniger ziellos durch die Innenstadt gelaufen am ersten Tag und sind direkt in eine Koptendemonstration geraten, standen vor Panzern, sind weiter auf den Tahrir und das war der Internationale Frauentag und dort fanden dann auch tatsächlich Demonstrationen für Frauenrechte statt, womit ich nicht so richtig gerechnet hatte, was ich aber ganz toll fand, dass die Frauen sich dahinstellen mit ihren Plakaten und für ihre Rechte demonstrieren.
Darüber möchte ich gleich noch ein bisschen mehr wissen. Ich glaube, wir müssen noch mal einen Musiktitel hier in der Plattform einschieben, damit unsere Zuhörer nicht von den ganzen Informationen erschlagen werden. Was hast du uns ausgewählt?
Ja, den nächsten Titel möchte ich gerne widmen allen Leuten, die ich in Ägypten kenne und die dort für ihre Freiheit kämpfen. Das ist ein Musiktitel von Wycliffe Shaw, den er eingespielt hat in den ersten 2 Wochen und den er auch den ägyptischen Jugendlichen gewidmet hat. Und er singt da drin, das ist nicht das Ende, das ist erst der Anfang. Und der Song heißt Freedom, Song for Egypt.
Free FM. Ihr hört die Plattform bei Radio Free FM auf 102,6. Mein Name ist Fabiano und bei mir zu Gast ist heute Gabriele Schlüpf. Sie ist die Fotografin der aktuellen Ausstellung in der VH Ulm. Fragmente eines Umbruchs Ägypten 2011. Wir sprachen bisher bereits über deine Erlebnisse vor Ort, wie es dort war, in einer Art Enklave zu wohnen, aber auch über deine Tage in Kairo. Ich denke mal, besonders in Kairo hat sich dann für dich auch so ein bisschen eine neue Welt erschlossen oder war das für dich einfach eine weitere Großstadt, die man besucht, in der zufälligerweise eine Revolution stattfindet? Oder war es einfach was ganz Neues?
Kairo ist, ja, also es war schon aufgrund der Größe, hat es mich an Mexico City oder Städte dieser Art erinnert. Aber von dem Lebensgefühl in Kairo, das ist was, was ich tatsächlich vorher in der Art noch nicht erlebt habe, weil diese Stadt Kopf steht im Moment und tatsächlich ist sie ja die Bühne, auf der diese Revolution stattfindet. Natürlich betrifft die Revolution das ganze Land und alle Menschen, die in Ägypten leben, aber das, was die Bühne ist und was auch entscheidend ist, ist, was in Kairo stattfindet. Und vor allem entscheidend, was auf dem Tahrir stattfindet. Ich denke, solange es Menschen in Ägypten gibt, die ihre Zelte immer wieder in der Mitte dieses Platzes aufbauen, wird es auch eine Fortsetzung dieser Revolution geben, völlig egal, was im Rest des Landes passiert.
Wie war das, wenn man zum ersten Mal an diesem Ort ist, von dem man wochenweise immer nur aus dem Fernsehen gesehen hat? Was war das für ein Gefühl?
Auf dem Tahrir selber, ich war heiß drauf, auf diesen Platz zu kommen. Ich wollte das unbedingt mit eigenen Augen sehen. Wenn ich schon im eigenen Land, also im selben Land bin, dann wollte ich unbedingt auch auf diesen Platz. Und wir sind auf diesen Platz zugelaufen. Und es war natürlich angstbesetzt, weil wir nicht wussten, was wir dort vorfinden werden. Wir hatten ja auch diese furchtbaren Bilder im Fernsehen gesehen von sterbenden Menschen und Panzern und Feuer und all das. Und wir kamen von der Flussseite auf den Platz zugelaufen. Man muss sich das vorstellen, wie gesagt, alles voller Autos. Das ist ein großer Platz, auf dem ein wahnsinnig großer Kreisverkehr ist. Der ist vierspurig und da sind Autos, Autos, Autos. Und in der Mitte dieses Platzes stehen Zelte auf dieser Verkehrsinsel, die auch riesig ist. Und da stehen Zelte und da stehen Plakate und zwischen all diesen Zelten, Plakaten, Spruchbändern und Autos sind wahnsinnig viele Leute unterwegs, die Flaggen in der Hand halten, die miteinander diskutieren, die sich gegenseitig dabei filmen mit ihren Handys, wie sie diskutieren, die miteinander reden. Am Rande des Platzes werden Fahnen verkauft und Stirnbänder in den Nationalfarben. An der anderen Seite des Platzes fahren die Panzer auf. An der nächsten Seite des Platzes sind ganze Schaufenster voll mit Zetteln, auf denen die Namen der Todesopfer gelistet sind, aber auch die Namen der Minister gelistet sind, die man gerne absetzen möchte. Dann geht man weiter und es gibt Schreierei und man weiß nicht genau warum. Und dann begegnen einem internationale Fernsehteams, die rumlaufen und Leute suchen, die sie interviewen können. Und es ist eine große Aufbruchsstimmung herrschte auf dem Platz. Und wir waren eben dort am Internationalen Frauentag. Und das, was ich eben beschrieben habe, ist, glaube ich, das, was mehr oder weniger jeden Tag auf dem Tahrir stattfindet. So er denn sozusagen in Betrieb ist, weil der Tag nach dem, also am darauffolgenden Tag, als ich dort war, hat wieder mal das Militär den Tahrir geräumt, was nach meinem Dafürhalten einfach nur bedeuten kann, sie haben die Zelte abgebaut. Aber die ägyptischen Jugendlichen, und es sind hauptsächlich Jugendliche, die da zelten und protestieren und diesen Platz besetzt haben.
Die lassen sich nicht vertreiben.
Naja, sie gehen dann schon, weil ansonsten, also wenn sie nicht gehen, werden sie einfach verhaftet.
Aber kommen dann also später kommen dann wieder zurück.
Ja. Ein, zwei Tage später kommen sie wieder und bauen einfach alles wieder auf. Und es geht schon auch ein bisschen darum, wer hat den längeren Atem. Also es ist ein bisschen auch ein Katz-und-Maus-Spiel, weil natürlich ist das Militär die große gefährliche Katze und hat alle Macht, alle Waffen, hat auch viel wirtschaftliche Macht und die Jugendlichen sind einfach viele und haben Durchhaltevermögen und haben Ideale, für die sie eintreten.
Was meinst du, welche Rolle spielt das Internet für die Jugendlichen dort? Denn einerseits Präsenz zeigen vor Ort, diese Bilder, die man im Fernsehen sieht, sind wichtig. Aber ich glaube, für viele Jugendliche war das Internet beinahe noch wichtiger als das Fernsehen, oder?
Das Internet war der erste Schritt. Also im Internet war was möglich, was im realen Leben vorher nicht möglich war. Es gab nämlich eine Informationsfreiheit. Und man muss wissen, dass alle staatlichen Medien in Ägypten zensiert sind. Und auch in den Nachbarländern, weil das ja alles Königreiche oder Diktaturen sind, mehr oder weniger, das ist alles zensiert. Das heißt, Satellitenfernsehen und Internet war die erste Möglichkeit, sich selber eine Meinung zu bieten und auch an Informationen zu kommen, die das staatliche Fernsehen einem nicht zeigen will, weil sie nicht wollen, dass man weiß, wie das Leben woanders sein kann oder was für Rechte man unter Umständen hat. Simple Rechte wie die Menschenrechte. Darüber haben sie sich natürlich informiert und dann gab es diese Facebook-Gruppe We Are All Khaled Said. Das war der erste Ägypter, der getötet wurde bei einem kleineren Aufstand. Und über diese Facebook-Gruppe, bei der ich jetzt auch Mitglied bin, also alle, die auf Facebook sind, können Mitglied werden in dieser Gruppe und sich täglich informieren über das, was in Ägypten passiert. Das kostet nichts und man hat wirklich Informationen aus erster Hand. In dieser Gruppe fingen die Leute an, politische Themen zu diskutieren. Und irgendwann haben sie gemerkt, ich bin nicht nur einer und das sind nicht nur ich und meine Freunde. Und dann sind sie auf die Straße gegangen, auch weil sie gesehen haben in Tunesien, dass die Leute auf die Straße gehen und dass man wirklich was bewegen kann. Und insofern ist das Internet wahnsinnig wichtig und es ist auch nach wie vor wahnsinnig wichtig, weil darüber die Kommunikation läuft, viel Kommunikation läuft, wenn akut Ärzte organisiert werden müssen, weil wieder mal mit Tränengas auf Leute geschossen wird und die zielen ja auf den Kopf dort und dann ist das auch tödlich und man dringend Ärzte braucht, man dringend Strom braucht auf dem Tahrir, man dringend Decken braucht, weil das jetzt auch kalt wird dort, dann wird das alles via Facebook und Twitter organisiert, sehr, sehr viel. Und es ist tatsächlich auch so, ich lebe ja in Berlin im Moment und ich habe Freunde, die im Chaos Computer Club sind und kenne auch Leute in der Piratenpartei und habe dann nach Rückkehr erfahren, dass diese Revolution und auch die tunesische sehr viel internationaler ist, als wir wissen, eben über diesen Faktor Internet. Mhm. Weil ja in beiden Ländern, und das ist in allen Ländern dort, Libyen hat das gemacht, Syrien macht das jetzt, wird das Internet abgeschaltet, aber das Internet wird nur für Otto-Normalverbraucher abgeschaltet und tatsächlich gibt es in Tunesien eine Piratenpartei, die sehr eng mit der deutschen Piratenpartei zusammenarbeitet, was ich nicht wusste. Und die Piratenpartei und der deutsche Chaos Computer Club haben, als dort die Server abgeschaltet wurde, über alte Landlines versucht, Kontakt aufzunehmen zu den Ägyptern auf dem Tahrir und haben dann über alte Einwahlmodems, wie man das anno 84, 89 gemacht hat, sich dort eingewählt und die funktionieren nur mit alten Servern. Dann wurde Kontakt aufgenommen mit dem Chaos Computer Club in Paris, die hatten noch so einen Server rumstehen und darüber haben die dann organisiert, dass die Hacker in Ägypten, wenn ich das jetzt, ich nenne die mal Hacker, die sind, machen nichts, ja. Also für die Diktatur dort schon was Illegales, aber ansonsten nicht. Die haben sich über diese alten Systeme eingewählt und so war das überhaupt möglich, dass Twitter-Nachrichten aus diesen Ländern in die Welt getragen wurden. Das heißt, ohne die internationale Zusammenarbeit einer technikversierten Jugend, weil weder in der Piratenpartei noch im Chaos Computer Club noch auf dem Tahrir sind Leute über 60, wäre das in der Form nicht möglich gewesen. Und das ist völlig neu und das finde ich sehr beeindruckend.
Wie stark informierst du dich jetzt im Nachhinein immer noch über Ägypten? Ist das so jeden Morgen erstmal den Newsreader aufmachen oder wird das dann doch irgendwann mal wieder überlagert durch den Alltag?
Natürlich wird es überlagert durch den Alltag. Ich muss ja auch irgendwie mein Geld verdienen und meine Miete bezahlen, so ist das nicht. Aber ich bin eben Mitglied in dieser Facebook-Gruppe und ich bin auch Mitglied in der Facebook-Gruppe Occupy Wall Street und jeden Morgen mache ich mein Facebook auf, wie andere Leute ihre Zeitung lesen und benutze Facebook tatsächlich nicht für persönliche Nachrichten, sondern um mich mehr oder weniger aus erster Hand weltweit über das zu informieren, was gerade passiert und was die Leute posten, was ihr persönlicher Alltag ist, wofür sie kämpfen, mit was sie sich beschäftigen und insofern bin ich da sehr nahe dran und auch die Leute, die ich kennengelernt habe in Ägypten, die Ägypter oder die Ausländer, die dort leben, die posten alle ihre täglichen Erlebnisse auf Facebook und ich informiere mich tatsächlich über dieses Medium darüber und ich skype aber auch mit ihnen und habe auch jetzt, wo ich die Ausstellung hier mache, das natürlich auf Facebook gepostet und habe tatsächlich auch Rückmeldungen aus Ägypten bekommen, dass sie sich sehr freuen, dass ich das tue und dass ich versuche den Leuten hier einen anderen Blick zu bieten als das, was man normalerweise in der Tagesschau sieht. Also die Welt wird sehr klein und für mich ist das sehr nah. Also ich bin emotional dem Ganzen sehr verbunden und wie gesagt, Freiheit ist ein Ideal von mir und wir hier in Deutschland sollten wissen, wie wichtig und zerbrechlich das Ganze sein kann.
Du sagtest gerade, ein anderer Blick als in der Tagesschau. Das ist, denke ich, auch etwas, was man beinahe schon als Unterschrift unter deine Titel für die Ausstellung schreiben könnte. Denn deine Bilder zeigen tatsächlich ein anderes Ägypten, als was man normalerweise so in den letzten Monaten gesehen hat. Über die Ausstellung möchte ich gleich mit dir ein bisschen ausführlicher sprechen. Welche Motive gibt's da? Wie hast du sie ausgewählt? Und wer ist darauf zu sehen? Ihr hört Radio Free FM auf 102,6, ihr hört die Plattform und die geht jetzt auch schon wieder beinahe zum Ende. Aufhänger des heutigen Gesprächs ist die Ausstellung Fragmente eines Umbruchs Ägypten 2011 von Gabriele Schlüpf. Sie ist bei mir jetzt gerade im Studio zu Gast und die Ausstellung wurde eröffnet an einem geschichtsträchtigen Tag für Ägypten, nämlich der 11. März, Rücktritt von Husni. Ich bin schon im März. Okay, an der Stelle machen wir noch ein kurzes Ding. Die Ausstellung wurde eröffnet am 11. Februar, dem Jahrestag des Rücktritts von Husni Mubarak. Ich vermute mal, du hast das mit voller Absicht auf diesen Tag gelegt.
Ja, natürlich. Es gibt zwei wichtige Daten bisher in dieser Revolution und das ist der 25. Januar. Da gibt es Aufkleber auf Autos, wo das alles proklamiert wird. Und natürlich der 11. Februar, der Tag, an dem endlich zu unserer aller großen Erleichterung Hosni Mubarak den Hut genommen hat und abgedankt ist. Und große Freudenpartys waren, aber auch die Reichen, glaube ich, heimlich ihr Geld im Garten vergraben haben an dem Tag. Und ein Jahr später, also der Tag, an dem ich meine Vernissage hier hatte von meiner kleinen Ausstellung im Vergleich zu dem, was in Ägypten passiert, kleine Ausstellung, war ganz Ägypten im Generalstreik. Und sie haben die Zeit gut genutzt, hoffe ich, die sie dadurch gewonnen haben. Also auch dort ein besonderer Tag.
Du sagtest eine kleine Ausstellung. Du hast einen kleinen Teil deiner Bilder ausgestellt. Worauf hast du deinen Hauptfokus gelegt bei der Auswahl der Bilder?
Mein Hauptfokus ist es tatsächlich, Bilder zu zeigen, die man nicht schon tausendmal in den Nachrichten gesehen hat, Fernsehen, Zeitungen und so weiter, sondern einen Blick zu zeigen, der links und rechts von diesem typischen Rahmen sich bewegt und der auch so ein bisschen hinter die Kulissen guckt, der Leute vorstellt, die ich dort getroffen habe, ein bisschen ihre Lebensumstände zeigt, auch die Problematiken ihres Alltags zeigt, der aber auch zeigt, wie wahnsinnig vielschichtig die ägyptische Gesellschaft ist. Es existiert wahnsinnig reich direkt neben Straßenkindern total arm. Es gibt eine Jugend, die sehr gebildet ist und sich in sozialen Medien hervorragend bewegen kann, direkt neben 80% Analphabeten auf dem Land. Es gibt Frauen in meinem Alter, die versuchen, ein Leben zu leben, wie ich das hier auch in Deutschland lebe, und direkt daneben aber auch Frauen, mit denen ich nie in Kontakt treten werde, weil sie mehr oder weniger freiwillig ihren Cousin geheiratet haben und das Haus nie verlassen. Und es ist so vielschichtig und es gibt so viele Ansatzpunkte, wie man da was verändern kann. Und das ist, was ich gerne zeigen möchte. Ganz normale Dinge eigentlich.
Man blickt auf verschiedenste Bilder. Du hast einige Menschen porträtiert, allerdings auch einfach teilweise Szenen, wie zum Beispiel eine Polizeistation. War das so einfach möglich, davon einfach so eine Polizeistation fotografieren in einer Diktatur?
Nein, natürlich nicht. Es ist absolut verboten, irgendwas zu fotografieren, das eine Uniform anhat oder annähernd nach Militär oder Geheimdienst aussieht. Diese Polizeistationen sind mir aber wahnsinnig wichtig, weil es, wenn man versucht, dieses Land zu durchqueren und das nicht im Flugzeug ist, man alle Nase lang an so eine Straßensperre kommt und entweder bezahlt oder einen entsprechenden Reiseführer hat, der eine entsprechende Genehmigung hat, die er natürlich vorher gekauft hat, oder aber wahlweise dort nicht durchkommt. Und das geht einem nicht nur so als Ausländer, der sich in dem Land bewegt, das geht den Ägyptern genau. Es gibt keine Bewegungsfreiheit, wie wir sie kennen. Man kann nicht einfach vom Roten Meer nach Kairo fahren, ohne irgendwann angehalten zu werden oder eventuell Ärger zu bekommen. Deswegen war mir das sehr wichtig. Ich habe das so angestellt, optisch unterscheide ich mich nicht unbedingt wahnsinnig von Ägyptern. Und es gab die kleine Begebenheit, als mein Bruder mich besucht hat, ist er am Flughafen an mir vorbeigelaufen, weil ich so ägyptisch aussah, dass er mich nicht erkannt hat. Und wenn ich mir dann, wenn ich wirklich mich in der ägyptischen Masse untergehen will, dann setze ich mir ein Kopftuch auf, dann verschwinde ich sozusagen, dann bin ich als Ausländer nicht mehr unbedingt sichtbar. Was aber auch zu der Art, wie ich fotografiere, beiträgt, ist eben das, dass ich versuche, Teil einer Gesellschaft zu werden und nicht als Fremdkörper wahrgenommen zu werden. Zum anderen trage ich aber auch meistens eine rote Jacke und habe auch in Ägypten immer eine rote Jacke getragen, in Signalrot, was einen quasi unübersehbar macht. Und dadurch, dass ich unübersehbar bin, bin ich irgendwie unsichtbar. Und die Leute nehmen mich nicht so richtig als Gefahr wahr, was zu erstaunlichen Porträtfotos geführt hat, die ich, glaube ich, sonst nicht hätte machen können. Die Leute gucken mich an, die Leute lachen mich an. Und ich habe dieselben Leute gesehen, als jemand anders versucht hat, sie zu fotografieren, wie sie aggressiv geworden sind und wie sie gesagt haben, ich möchte nicht, dass du mich fotografierst. Also insofern hängt das ein bisschen an meiner Person, wie diese Fotos geworden sind und wie ich mich durch ein Land bewege. Und ich denke, überall gilt, wie man in den Wald reinruft, so schallt es zurück. Ich begegne den Leuten höflich, mit Respekt und freundlich und so begegnen sie mir auch meist. Was jetzt speziell das Fotografieren von Dingen angeht, wo ganz eindeutig auch gesagt wird, dass es verboten ist, das zu fotografieren. Viele der Fotos sind aus fahrenden Autos entstanden, sodass die gar nicht wirklich wussten, dass ich sie fotografiere. Hochgradig illegal, ich weiß, aber irgendwie muss man zeigen, was da tatsächlich passiert. Und es ist was, was dort Alltag ist. Und ich habe mit einer relativ kleinen Kamera gearbeitet, was diesen Akt des Fotografierens auch unauffällig macht. Ich habe mich da nicht hingestellt mit einem riesen Objektiv und habe gesagt, alle bitte nicht bewegen, sondern die Ausstellung heißt Fragmente eines Umbruchs. Und ich habe Fragmente fotografiert. Und in der Zeit, wie die der Anfangsphase der Revolution in Ägypten, kann man nichts anderes machen, als Momentaufnahmen zu fotografieren und auch Schnappschüsse und Fragmente zu fotografieren. Es leben, ich glaube, über 80 Millionen Leute in Ägypten und demzufolge gibt es 80 Millionen Geschichten von dieser Revolution.
Wie viele Bilder sind jetzt wirklich zu sehen in der VH?
Um die 50 Bilder sind zu sehen. Ich habe es nie gezählt.
50 Bilder von, ich vermute mal, mehreren Tausend.
Ungefähr 5000.
Das ist eine ganz schöne Anzahl. Da braucht man eine Weile wahrscheinlich, bis man durchblickt. Wenn man so viel Material jetzt hat, hat man da nicht das Bedürfnis, gelegentlich auch ein bisschen mehr draus zu machen, als 50 Bilder nur zu zeigen?
Oh ja, natürlich. Also ich würde sehr gerne mehr Bilder zeigen und ich würde auch sehr gerne mehr von diesen kleinen Geschichten erzählen. Würde sehr gerne erzählen von Hoda, einer Freundin von mir, die ich kennengelernt habe, eine Ägypterin. Würde gerne die Geschichte von Mustafa erzählen oder von meinem Kumpel Rami. Würde gerne erzählen, wie das war mit meiner Freundin Anke, die Soundkünstlerin ist, durch dieses laute Kairo zu laufen und was wir alles erlebt haben, diese vielen kleinen Geschichten. Und ich versuche das auch zu realisieren und arbeite im Moment an einem Buch, das eine Kombination wird aus diesen Alltagsgeschehnissen, die mir passiert sind, den kleinen Geschichten, die ich auch versucht habe, hier schon ein bisschen zu erzählen, dem großen Überbau, den ich dahinter sehe, wie eben dieses Volk fordert eine Zukunft und den Bildern, die ich mitgebracht habe und die mir passiert sind und die ich ausgewählt habe. Es wird ein Erlebnisbericht, denke ich.
Zunächst aber noch, die Ausstellung läuft noch bis Ende März. Am 28. ist ein hochkarätiger, langjähriger Ägypten-Korrespondent bzw. Afrika-Korrespondent eingeladen in der VH Ulm, Jörg Armbruster. Hast du ihn vorher schon mal irgendwie kennengelernt oder sonst immer nur auch aus der ARD wahrgenommen?
Nein, ich kenne Herrn Armbruster noch nicht persönlich. Ich freue mich sehr, dass er einen Vortrag hält über das Thema, zu dem ich Bilder gemacht habe. Ich bin mir sicher, dass Herr Armbruster natürlich nochmal einen total anderen Blick auf die ganze Sache hat, weil er das Land viele Jahre kennt, weil er in Kairo lebt, glaube ich, soweit ich weiß, über weite Strecken und weil er natürlich als Journalist der ARD ganz andere Möglichkeiten hat, sich dort zu bewegen, dementsprechend auch ganz andere Dinge erlebt haben wird, wie ich, die ich völlig ohne offiziellen Schutz als Frau alleine dort unterwegs war. Ich bin auch wirklich oft an Grenzen gestoßen, die ich nicht überwinden konnte, ohne dass jemand dabei war, der jetzt auf mich aufgepasst hätte. Das wäre dann wirklich gefährlich geworden und ich bin nicht lebensmüde. Und ich denke, das sind zum Beispiel Grenzen, die Herr Armbruster mit einem ARD-Team im Rücken auch überschreiten kann. Und ich bin sehr gespannt, was er zu erzählen hat. Und noch viel gespannter bin ich natürlich, ob er irgendeinen Kommentar zu meinen Bildern abgibt und ob sich meine Erfahrungen auf irgendeine Ebene mit seinen Erfahrungen decken. Da bin ich sehr neugierig drauf und ich werde am 28. auch anwesend sein und voller Spannung den Vortrag verfolgen.
Ich vermute mal, das Thema Ägypten wird dich in den nächsten Jahren nicht so schnell wieder loslassen. Wir müssen aber jetzt leider zum Ende der heutigen Sendung kommen. Vielen Dank, Gabriele, dass du bei uns heute hier zu Gast im FreeFM-Studio warst.
Ja, ich habe zu danken. Ich freue mich sehr, dass ich hier ein paar meiner Geschichten erzählen konnte. Dankeschön.
Ihr hört Radio FreeFM auf der 102,6. Am Mikrofon für euch war in der letzten Stunde Fabiano. Musikalische Auswahl lag auf Seite von Gabriele Schlüpf. Wir legen euch die Ausstellung Fragmente eines Umbruchs Ägypten 2011 in der VH Ulm auf jeden Fall sehr stark ans Herz.